Letzten Sonntag, beziehungsweise schon im Vorfeld, hatte ich den klaren Eindruck vom Herrn, der auch durch entsprechende Bestätigungen noch unterstrichen wurde, von außen könnte man sagen, dass ich über Psalm 112 predigen sollte, beziehungsweise nicht über, sondern aus, oder man könnte sogar sagen, den Psalm 112 predigen sollte. Denn der Psalm 112 ist eigentlich eine Art Predigt schon für sich. Und wenn du ein Stück Wort Gottes hast, einen Abschnitt im Wort Gottes, der für sich genommen schon eine Predigt ist, dann ist es nur recht, wenn man dem möglichst viel Raum gibt, was dieses Wort selber schon sagt und nicht irgendetwas hineininterpretiert, was vielleicht gar nicht dasteht. Wenn ich mich jeweils vorbereite auf diese Art von Einsatz oder Botschaft oder Predigt, dann tue ich es immer so, dass ich den Grundtext ausgiebig studiere und eingehend wirklich die Details mir anschaue. So ergeben sich oft Verknüpfungen, Verbindungen und es kommen Details zutage, die ich vorher nicht gesehen habe, die man auch nicht einfach so sieht in den normalen Übersetzungen, die aber sehr wohl vorhanden sind. Und das umfasst natürlich auch Parallelstellen im Alten Testament und auch im Neuen, so sie denn gegeben sind durch die entsprechende Verwendung griechischer Worte in der Septuaginta und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, und ich kann euch das nur ans Herz legen, das ist so eine wunderschöne Aufgabe, ein Eintauchen in das, was Gott nicht zuletzt wirklich selber ist, nämlich sein Wort, dass man daraus nur profitieren kann. Ich habe Anfang letzter Woche dann auch noch eine englische Version dieses Psalms 112 gemacht, und zwar für unsere lieben Freunde Pastor Igor und Olga in der Ukraine, deren Sohn Englisch studiert und der deswegen dann englische Texte wieder ins Russische übersetzen kann. Also es geht um drei Ecken rum. Und auch das war wieder ein Gewinn. Und während ich diese englische Übersetzung machte, musste ich dauernd an unseren Freund Pastor Jim Schmidt in Irland denken. Ich weiß nicht warum, ich dachte, ich wollte ihn nicht beeindrucken irgendwie, aber ich hatte den klaren Eindruck, ihm diesen Psalm einfach mal zu schicken, als er fertig war. Und Pastor Jim war so dankbar und so begeistert darüber, dass er mir gestern noch ein ganz, ganz liebes, nettes E-Mail zurückgeschrieben hat, wo er mir bestätigt, dass ihn das also auch sehr, sehr ermutigt hat. Und Psalm 112 sowieso schon einer seiner Lieblingsabschnitte ist im Alten Testament. Und so trifft man sich und findet sich im Wort Gottes. Weißt du, Gemeinschaft zu haben im Wort Gottes ist ein wichtiger Teil dessen, was wir Christsein nennen. Wir haben nicht nur Gemeinschaft auf der physischen oder seelischen Ebene miteinander, sondern wir haben insbesondere auch eine Gemeinschaft des Wortes und eine Gemeinschaft des Geistes. Und Gemeinschaft des Wortes findet dann statt, wenn wir gemeinsam ein Wort studieren und so wie vom Herrn wieder auf eine nächste Ebene gebracht werden und diese Ebene eben auch die gleiche ist bei uns allen. Verstehst du, es hat schon einen Sinn, dass man zu früheren Zeiten eine Schriftlesung hatte, dass man die Losungen herausgegeben hat, so dass man zum Beispiel sicherstellen konnte, dass eine große Menge an Christen jeweils dasselbe gelesen hat an einem Tag. Das ist wirklich nützlich und hilfreich. Und so machen wir es jetzt auch mit Psalm 112. Und es verdrießt mich überhaupt nicht, dass ich letztes Mal nicht fertig geworden bin. Denn heute haben wir einen wunderbaren zweiten Teil. Ich möchte beginnen damit, dass wir einfach noch einmal kurz die Verse, die wir schon durchgenommen haben, lesen bis dorthin, wo es dann weitergeht mit der Botschaft von heute. Psalm 112, preiset den Herrn, überaus gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet, der sich an seinen Geboten überschwänglich freut. Und du merkst vielleicht schon, wie dieser Überschwang bereits wieder anfängt, sich aufzubauen in mir und sich Bahn bricht und herauskommen möchte durch meinen Mund. Weißt du, das ist die Aufgabe eines Predigers, nämlich dass er sich vom Wort Gottes so ergreifen lässt, dass er nicht mehr anders kann, als dieses Wort auszusprechen und das in möglichst überschwänglicher Art und Weise zu tun. Halleluja. Übrigens, nachdem wir hier Vers 1 jetzt gelesen haben, möchte ich Folgendes noch einschieben. Psalm 112 gehört nämlich zu den sogenannten alphabetischen Psalmen. Das bedeutet, dass im hebräischen Urtext du jetzt sehen könntest, dass jeder Vers beziehungsweise Halbvers Es sind ja immer so Verse, Halbverse, die sich dann ergänzen mit dem entsprechenden hebräischen Buchstaben. Das hebräischen Alphabet beginnt von Aleph bis, ich weiß es nicht, wie der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets heißt, aber den ersten kann man sich ganz gut merken, Aleph, oder klingt fast wie Alpha oder eben A. Und das ist auch im Hebräischen also der erste Buchstabe, das Aleph. Und so zieht sich das durch, dass du in jedem Halbvers, und es sind insgesamt 22 Halbverse, das siehst du sogar noch in meiner deutschen Übersetzung, dass jede Zeile mit dem entsprechenden hebräischen Buchstaben beginnt. Damit zeigten die Psalmisten, zeigten die Schreiber, dass sie voll und ganz aufgehen in Gottes umfassender Sicht des Lebens und der Dinge. Vers 2, mächtig, stark, gewaltig auf der Erde wird seine Nachkommenschaft sein. Wessen Nachkommenschaft? Die Nachkommenschaft des Mannes, der den Herrn fürchtet. Die Nachkommenschaft dessen, der sich an seinen Geboten überschwänglich freut. Halleluja. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Also die Nachkommenschaft des Aufrichtigen wird gesegnet werden. Das, was aus dem Gerechten oder dem, der den Herrn fürchtet, hervorgeht an Nachkommen. Vers 3. Vermögen, Besitz und Reichtum wird in seinem Haus sein. Und seine Gerechtigkeit besteht für immer und ewig. Und ich fand es sehr interessant, dass das Griechische, der Septuaginta, dem sogar noch eben eins draufsetzt, was im Hebräischen schon steht. Du kannst sagen, für ewig. Du kannst aber auch sagen, für immer und ewig. Und somit noch betonen, dass es wirklich unaufhörlich ist, ist zwar nicht wirklich nötig, da sind wir uns schon einig, aber es ist eben trotzdem so, dass im Griechischen da eine Zusammenstellung von zwei Begriffen ist, die das zum Ausdruck bringt, für immer und ewig. Vers 4, Licht strahlt auf in der Dunkelheit, den Aufrichtigen. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu Vers 5. Ein guter Mann erweist Gunst und Leid. Er führt seine Angelegenheiten nach dem Recht. Wir sind bei Vers 4 stehen geblieben, das letzte Mal. Mit anderen Worten, die Predigt beginnt jetzt mit Vers 5. Ein guter Mann erweist Gunst und Leid. Es ist interessant, dass hier von einem guten Mann die Rede ist. Wir haben diese Formulierungen wie ein guter Mensch oder ein guter Mann oder er hat ein gutes Herz oder sie hat ein gutes Herz, haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so inflationär verwendet, dass es beinahe keine Bedeutung mehr hat. Wir reden von einem guten Mann und meinen alles Mögliche damit, nur nicht das, was die Schrift darunter versteht. Und das ist sehr bedauerlich, denn verstehst du, wenn solche schönen Worte wie gut oder gnädig oder gerecht oder so, wenn das ausgehöhlt wird, wenn das nicht mehr den Inhalt hat, den es gemäß der Heiligen Schrift eigentlich haben sollte, dann bewegen wir uns in eine Wüste hinein, in eine Bedeutungswüste, könnte man sagen, und können nie sicher sein, dass wir wirklich vom selben reden. Du meinst dies, ich meine das, und die Schrift meint nochmal etwas anderes. Und das sollte nicht so sein. Aber hier wird uns definiert, was ein guter Mann ist und woran er zu erkennen ist. Amen. Und es tut mir leid, dass ich schon wieder über den finanziellen oder materiellen Aspekt unseres Glaubens hier ein Stück weit reden muss, aber es drängt sich natürlich einfach auf. Denn die Worte hier sind ja eindeutig, ein guter Mann erweist Gunst. Das ist im Hebräischen, bedeutet das so viel wie Gunst erweisen, gnädig sein oder jemandem etwas gönnen, anderen etwas gönnen. Oh, was ist das für eine wichtige Eigenschaft? Du erkennst einen guten Mann daran, dass er anderen etwas gönnt. Und zwar nicht so in so einem flapsigen Sinn, dass man sagt, ja, sollen die anderen ruhig haben, ich brauche nichts. Das ist hier nicht gemeint mit gönnen. Sondern einem anderen etwas gönnen bedeutet, sich mitfreuen können, wenn es einem anderen gut geht, wenn ein anderer Erfolg hat, wenn ein anderer Segnungen bekommt, im biblischen Sinn, im vollen Umfang. Das ist echtes Gönnen. Ein guter Mann gönnt anderen etwas, aber er erweist auch selbst Gunst. Also anderen etwas gönnen kann ja zweierlei bedeuten. Es kann einerseits passiv gemeint sein, dass du selber nicht beteiligt bist an dem, was anderen widerfährt, aber du gönnst es ihnen. Aber es kann auch bedeuten, dass du von dem, was du hast, anderen etwas gönnst. Sprich, sie daran Anteil haben lässt und ihnen somit etwas gönnst. Wenn wir zum Beispiel zu unseren Kindern sagen, gönn doch deinem Bruder auch mal was, dann meinen wir damit nicht, dass wir uns freuen oder dass er sich freuen soll, wenn dem Bruder was Gutes widerfährt, sondern wir meinen eigentlich sogar, gib ihm doch etwas von dem, was du hast, damit er auch mehr hat oder das hat, was er gerne möchte. Auch so kann das verstanden werden. Und im Kontext ist es wahrscheinlich so gemeint, denn der Satz endet mit Unleid, also leihen. Wie soll leihen? Ein guter Mann ist einer, der gerne leiht. Nun, Jesus sagt das auch, Amen. In der Bergpredigt sagt Jesus auch, wir sollen anderen leihen, und zwar sogar ohne, dass wir etwas zurückerwarten dafür. Nun, mit dem Leihen ist es so eine Sache. Manche haben aus dem Leihen ein Geschäftsmodell gemacht und leihen, um wieder etwas zu bekommen. Das hat schon seine Berechtigung. Wir reden von Leihwagen und meinen damit das Auto, das wir am Flughafen mieten, um irgendwo in einem fremden Land mobil zu sein. Das ist ein Leihwagen und das ist natürlich hier nicht gemeint, sondern hier ist wirklich diese uneigennützige Haltung eines guten Mannes oder Frau natürlich, ihr seid hier eingeschlossen, ihr lieben Frauen, gemeint, die sobald irgendwo ein Bedarf entsteht und jemand auf etwas angewiesen ist, das du selber hast und zur Verfügung stehen hast, dass du gerne und schnell auch bereit bist, das eben weiterzugeben oder zu verleihen. Und leihen muss nicht immer bedeuten, dass du es nicht wiederkriegst. Leihen kann hier tatsächlich auch heißen, dass es sehr wohl irgendwann zurückkommt, womöglich sogar mit einem Geschenk obendrauf. Und da gibt es viel, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dieser Aussage hier, ein guter Mann erweist Gunst und Leid. Ich kann dir zum Beispiel aus meinem Leben berichten oder sagen, dass ich vielen, vielen Leuten Bücher geliehen habe. Wann immer ich den Eindruck habe, jemand sollte dieses oder jenes Buch lesen oder gelesen haben, das vielleicht schwer erhältlich ist oder gar nicht mehr erhältlich ist auf dem freien Markt oder nur schwer irgendwo in Amerika zu bestellen ist oder was auch immer, dann habe ich immer gerne Bücher geliehen. Und manche von denen sind tatsächlich nie wieder zurückgekommen. Also ich habe heute noch einiges an Büchern, die sind irgendwo in der Welt verteilt. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wer die hat. Ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Bei mir sind sie auf jeden Fall nicht mehr. Also ich habe sie ausgeliehen und sie sind nicht zurückgekommen. Aber die Leser, die Besitzer sollen gesegnet sein damit. Ich fordere diese Dinge nicht zurück. Natürlich, wenn ich weiß, jemand hat dieses oder jenes Buch, dann traue ich mich schon mal zu fragen, du, hast du es mal gelesen und kommt es irgendwann auch wieder? Aber das ist ja nur normal. Aber was ist mit Laien noch gemeint? Laien kann auch bedeuten, das, was du an einer Stelle in den Sprüchen liest, nämlich, dass der, der sich über den Geringen erbarmt, dem Herrn leiht. Also, das ist tatsächlich so, dass wir manchmal auch aufgefordert sind, dem Herrn zu leihen, dadurch, dass wir uns über den Geringen oder über den Armen erbarmen. Preis sei dem Herrn. Und ich weiß, dass es gerade auch in dieser Zeit jetzt Gelegenheiten gibt, wo du das einüben kannst, wo du das praktizieren kannst. Und wenn du ein guter Mann, eine gute Frau sein willst, dann tue diese Dinge. Hier kann man mit dem Volksmund sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also hier kannst du nicht in der Theorie bleiben, in der Theorie verharren und denken, was für eine wunderschöne Segnung der Herr doch hier ausgesprochen hat, und es fünfmal bekennen und dann meinen, dass dir demgemäß widerfährt. Nein, das wird nicht so sein, sondern du musst diese Dinge anfangen, in dein Leben aufzunehmen und sie auszuüben, einzuüben. Und es ist tatsächlich so, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen, und ich bin jetzt seit vielen Jahren mit dem Herrn unterwegs, es ist ein Einüben. Dein Fleisch will das nicht. Dein Fleisch will festhalten an dem, was du besitzt. Dein Fleisch möchte nicht anderen leihen, selbst auf die Gefahr hin, dass es eben nicht zurückkommt. Deswegen, weißt du, ich kenne manche Leute, die würden niemals etwas ausleihen, geschweige denn etwas verschenken, wenn sie die Gelegenheit haben oder dazu aufgefordert sind. Es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, weil sie sich fürchten, dass ihnen daraus ein Verlust entsteht. Aber es entsteht dir kein Verlust, sondern Du dringst vor in eine neue Kategorie geistlichen Lebens. Nämlich, du wirst ein Täter des Wortes. Und damit, dass du ein Täter des Wortes wirst, kann man schließlich über dich sagen, du bist ein guter Mann. Oder du bist eine gute Frau. Und zwar im echten biblischen Sinn. Es geht weiter mit dem nächsten Halbvers. Das ist jetzt so ein Halbvers. Kleiner Sprung. Und jetzt wird hier gesagt in Vers 5b. Er führt seine Angelegenheiten nach dem Recht. Er führt seine Angelegenheiten nach dem Recht. Wer? Derjenige, den wir gerade beschrieben haben. Also es ist immer ein Zusammenhang, es ist eine Kausalität, wie man es nennt. Du tust dies, daraus entsteht jenes. Es ist eine Ursache, daraus kommt eine Wirkung. Das lässt sich einfach nicht bestreiten, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ja, Gott lässt seine Sonne scheinen über Guten und Bösen und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber du möchtest doch nicht auf dieser alleruntersten, allgemeinsten Ebene bleiben, wo jeder irgendwie gesegnet ist. Sondern du glaubst doch hoffentlich mit mir zusammen und auch mit dem Wort Gottes und seinem klaren Zeugnis, dass es höhere Stufen des Segens gibt, wo Gott dir Dinge zukommen lassen möchte, wo er dir auch einen Ruf geben möchte, an dem du erkannt wirst. Amen. Er, also dieser Mann, diese Frau, führen ihre Angelegenheiten nach dem Recht. Was bedeutet das? Das ist auch im Hebräischen relativ offen. Ich habe es auch absichtlich relativ offen übersetzt. Denn es sind verschiedene Ebenen darin enthalten. Das kann einerseits bedeuten, dass diese Person auch jemand ist, die alles, was sie tut, immer auf rechtmäßiger Grundlage tut. Und darauf bedacht ist, ja sogar die Umwege geht, um alles, was sie tut, auf rechtmäßiger Grundlage tun zu können. Keine Grauzonen, keine Winkel, die abgeschnitten werden, keine Kurven, die geschnitten werden oder sonst irgendwas, sondern diese Person führt ihre Angelegenheiten nach dem Recht. Aber vom Zusammenhang her ist es eher so, dass du dir mit dem Gunsterweisen, mit dem Gönnen und mit dem Leihen eine Grundlage geschaffen hast, so dass deine Angelegenheiten nach dem Recht laufen, sprich so wie es recht ist. Hast du nicht auch schon oft oder öfters einmal gedacht, wenn du irgendwas unternommen hast, was weiß ich, ein neues Geschäft oder ein neues Produkt anbieten wolltest oder auch in deiner Arbeit eine Beförderung haben wolltest und darauf hingearbeitet hast, hast du nicht auch schon gedacht, jetzt wäre es einfach nur gut und recht, wenn dies und das passieren würde? Oder mein Produkt ist so gut, ist so ausgefeilt, ist so zu Ende gedacht, dass es eigentlich nur gut und recht wäre, wenn es auch entsprechenden Erfolg hätte. Und genau das ist hier auch gemeint. Nämlich, dass das, was du anpackst, so gesegnet ist, dass es recht läuft, dass es gut läuft, dass es geschmiert läuft, könnte man auch sagen. Halleluja. Denn das ist es ja, was wir eigentlich auch erwarten. Amen. Ich habe hier geschrieben in der Fußnote, das heißt, seine Angelegenheiten werden ihm gelingen, wie es recht ist und dem Recht entspricht. Mit anderen Worten, man wird ja auch zum Beispiel keine Steine in den Weg legen können, unnötigerweise, die gar nicht gerechtfertigt sind. Das erinnert mich gerade an diese Geschichte, die wir erlebt haben, als wir diese Räume hier bezogen damals, wo doch tatsächlich, wir mussten eine Art Baueingabe machen, weil wir diese Räume umgenutzt haben. Das sind ja Gewerberäume, Büroräume, Gewerberäume. Und wir nutzen sie aber als Versammlungssaal, Versammlungsräume hauptsächlich. Und dann musst du eigentlich, wenn du es rechtmäßig tust, und das wollten wir eben auch, musst du eine Baueingabe machen, einen Umnutzungsantrag stellen. Und das hängt dann aus wie eine normale Baueingabe. Und da kann man auch Einsprache erheben dagegen. Wenn man findet, nee, das sollte jetzt nicht so sein, aber da möchten wir noch bestimmte Auflagen dazu haben oder was auch immer. Und dann hat tatsächlich jemand Einsprache eingereicht, wodurch das Ganze zeitlich stark hinausgezögert wurde, eigentlich so weit, dass wir gar nicht mehr wirklich rechtzeitig hier einziehen konnten. Es ist uns dann doch gelungen, aber es war schwierig. Und diese Eingabe, die dieser Mann gemacht hat, dieser Einspruch, konnte von uns recht leicht entkräftet werden. Es ist uns gelungen, diesen Mann zu überzeugen, der diese Einsprache machte, dass seine Forderung oder die Forderung seiner Organisation vielmehr eigentlich völlig abwegig und überrissen und deplatziert war in Bezug auf das, was wir hier machen und was wir hier sind. Und deswegen konnte niemand uns rechtliche Steine in den Weg legen, was die Nutzung dieser Räume anbelangte. Und ich bin überzeugt, du findest viele Beispiele wahrscheinlich in deinem eigenen Leben und hast vielleicht einige Bereiche, wo du gerne auch noch ein paar Beispiele hinzufügen möchtest, dem, was du schon als Erfahrungsschatz hast diesbezüglich. Und ich kann dich nur ermutigen, bleib einfach dran. Bleib dran, das Richtige zu tun gemäß Psalm 112, dann wirst du auch den entsprechenden Segen erleben. Halleluja. Du kannst Gott nicht zum Narren halten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten, sagt Paulus. You can't make a fool out of God. What a man sows is what he will also reap. So sind wir schon bei Vers 6 und hier heißt es, denn er wird ewiglich nicht wanken. Hier haben wir schon wieder das Wort ewig, also für immer. Denn er wird ewiglich nicht wanken und in Klammern habe ich eingefügt, beben oder stürzen. Also das Wort wanken ist ja, deswegen ist es manchmal wirklich nötig, versteht ihr, dass man in einer Bibelübersetzung auch Erweiterungen einfügt. Denn das hebräische Wort, welches mit wanken übersetzt wird und auch werden kann, ist längst nicht erschöpft mit wanken. Wanken kann bedeuten, dass ich auf einmal vielleicht ein bisschen hin und her schaukle hinter der Kanzel. Ich sollte das nicht zu lange tun, sonst wird manchen von euch auch schummrig. Es kann aber eben auch bedeuten, gemäß der hebräischen Wortbedeutung, beben oder sogar stürzen. Also, das ist eine Steigerung von Wanken. Es fängt mit dem Wanken an. Es könnte mit Beben fortgesetzt werden und es könnte schließlich zum Sturz führen. Und alles drei wollen wir nicht. Und verheißt uns dieses Wort, dass es auch nicht passieren muss. Halleluja. Denn er wird ewiglich nicht wanken, beben oder stürzen. Und sehr interessant hier der Zusammenhang, habe ich gerade heute Morgen noch hinzugefügt, war letzten Sonntag noch gar nicht da, aber ich habe mir noch die Mühe gemacht, dieses Wort für wanken im Hebräischen, nämlich es ist das Wort mold mit der Strongs Nummer 04131 für die, die Strongs Nummern benutzen, das nachzuschlagen und zu schauen, wo kommt dieses Wort zum ersten Mal vor im Alten Testament. Denn du musst verstehen, es gibt, gerade auch was die Auslegung des Alten Testaments angeht, gibt es das, was man the law of first mention nennt im Englischen. Das ist so etwas wie die Auslegungsregel der ersten Erwähnung eines Begriffs. Und diese erste Erwähnung eines Begriffs zeigt auf, wie dieses Wort verstanden werden sollte im Rest der Bibel oder auch auf welche Bereiche sie sich insbesondere beziehen kann, die Bedeutung. Und so war ich sehr erstaunt einerseits, aber auch bestätigt, als ich 3. Mose 25, 35 las, wo es heißt, wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Schlachterübersetzung. Noch einmal, sich nicht mehr halten kann. Das ist dieses selbe hebräische Wort wie in Psalm 112, Vers 6, nicht wanken. Sich nicht mehr halten können. Es geht also insbesondere, gerade auch hier wieder, um Finanzkraft, um wirtschaftliches Auskommen, um wirtschaftliche Sicherheiten und so weiter. Ein Bruder, ein Glaubensbruder, der sich nicht mehr halten kann, sollte von dir gestützt werden. Aber Psalm 112, Vers 6 sagt eigentlich, wenn du dem Wort Gottes folgst und es in Anspruch nimmst, dann muss es bei dir gar nie so weit kommen. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Mit anderen Worten, für einen aufrichtigen, gottesfürchtigen, wortgläubigen Nachfolger Jesu Christi muss nicht die Angst im Raum stehen, dass es jetzt wirtschaftlich bergab geht wegen der Corona-Krise oder dem, was daraus resultiert in der Wirtschaft. Nein, 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 nein. Es muss nicht so weit kommen, dass du verarmst und dich nicht mehr halten kannst, sondern das Wort sagt deutlich, denn er wird ewiglich nicht wanken, beben oder stürzen. Halleluja. Und versteht ihr, an solchen Aussagen der Schrift, an solchen Feststellungen oder Verheißungen, wenn du so willst, müssen wir uns festhalten. Das ist unsere Festigkeit. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Nicht irgendetwas anderes. Und dann heißt es noch, zu einem ewigen Gedenken ist der Gerechte. Darauf muss man nicht groß eingehen, aber es ist eine schöne Aussage, man könnte sagen eine Art Ausrufezeichen hier nach diesem Vers 6 oder auch nach dem, was bisher gesagt worden ist. Nämlich, wenn du in diesem Sinne ein Gerechter bist, auch ein Täter des Wortes geworden bist, dann wird man gerne an dich denken. Dann wird man sich gerne an dich erinnern. Von mir aus in Ewigkeit. Halleluja. Weißt du, ich merke zum Beispiel in meinem christlichen Wandel, gibt es Personen, die sind, ich rede jetzt von bereits verstorbenen Personen, Prediger, insbesondere Prediger und Pastoren, Leute, die Vorbilder für mich geworden sind im Laufe der Zeit, von denen ich genau das sagen kann. Ich halte sie nach allen Regeln des Wortes für Gerechte und wann immer ich in irgendeine Situation, eine fragliche Situation hineinkomme, wo ich Rat brauche, dann fallen mir diese Gerechten ein. Und ob du das jetzt magst oder nicht, ich frage mich manchmal nicht so sehr, was würde Jesus tun, what would Jesus do? Natürlich frage ich mich das auch, bitte verstehe mich jetzt recht. Aber ich frage mich manchmal auch, was hätte Kenneth Hagin gesagt? Nicht, was hätte Kenneth Hagin getan, das weiß ich ja nicht so genau oft, aber ich weiß auf jeden Fall, was er gesagt hat. Und in diesem Sinne gedenke ich des Gerechten. Und ich bin überzeugt, dass wir auch eine solche Aussage durchaus wörtlich verstehen müssen, dass es also selbst in Ewigkeit, im Himmel, im neuen Jerusalem, immer noch ein Andenken der Gerechten gibt. Der Herr wird dafür sorgen, dass der Gerechte nicht vergessen wird. Und das, was er hier auf Erden gewirkt hat. Halleluja. Also wenn du ins heutige Jerusalem gehst zum Beispiel oder überhaupt nach Israel, dann hast du praktisch an jedem öffentlichen Gebäude, an jeder Schule, an jeder Universität, an jeder Synagoge, was es auch immer sein mag, hast du irgendwo einen Stein eingelassen, auf dem steht, wer das Ganze finanziell maßgeblich mit unterstützt hat oder sogar vollständig bezahlt hat. Und in diesem Sinne wird dem Gerechten gedacht werden, in Ewigkeit. Halleluja. Nun kommen wir zu Vers 7 und Vers 7 ist für mich einer der Hauptteile des ganzen Psalms und auch dieser Botschaft heute Morgen. Also mach dich bereit, schnall dich an, jetzt kommt's. Böse Nachricht und übles Gerücht fürchtet er nicht. Fest und aufgerichtet ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Soweit mal der ganze Vers, aber jetzt gehen wir natürlich auf die einzelnen Teile ein. Böse Nachricht und übles Gerücht fürchtet er nicht. Und das ist wieder eine sehr vielschichtige Angelegenheit hier in diesem Vers. Er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht, heißt es in manchen Übersetzungen. Böse Nachricht, was ist böse Nachricht? Böse Nachricht kann entweder bedeuten, dass du dich nicht zu fürchten brauchst, davor, dass das Telefon klingelt, und man teilt dir irgendetwas ganz Schlimmes mit, was deiner Familie, deinem Ehemann, deinen Kindern oder sonst irgendwem, der dir wichtig ist, widerfahren ist. Oder dass du eine E-Mail bekommst und jemand teilt dir mit, dass er dir die Freundschaft kündigt. Oder was auch immer du unter schlechte, böse, üble Nachricht verstehst. Oder du bekommst einen Befund vom Arzt, dass du noch ein halbes Jahr zu leben hast, aber nicht länger. Das wäre eine böse Nachricht auf der einen Ebene. Oh, wie sehr fürchten wir doch gerade solche Dinge ganz oft und schaffen es wie nicht, in einen Modus zu kommen, wo wir nicht jeden zweiten, dritten Tag oder jede Woche einmal von mir aus auch denken, was geschieht heute noch oder was kommt diese Woche noch wieder Übles daher? Denn bisher lief es ja ganz gut, aber erfahrungsgemäß kann es ja gar nicht sein, dass es einfach nur gut läuft. Wir haben, die meisten von uns, ich will nicht absolut verpauschalisieren, aber die meisten von uns haben es sich angewöhnt, ihre eigene Lebenserfahrung, ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Umstände so zu analysieren, dass wir daraus entsprechende Resultate ableiten wollen. Also das heißt, wir haben ein genaues Bild davon, eine genaue Vorstellung davon, wie eine Woche üblicherweise aussieht oder wie ein Jahr üblicherweise aussieht. Und da ist viel Gutes, das passiert, da ist viel Neutrales, das passiert. Da ist einfach so der Alltag, der stattfindet. Und im Alltag erwarten wir manches Gutes, aber wir quasi von Hause aus schon erwarten wir auch manches Schlechtes. Und wenn aus irgendeinem Grund dieses Schlechte vielleicht zugenommen hat über die letzten Wochen, Monate oder Jahre deines Lebens, dann wirst du automatisch deine Sichtweise auf dein Leben irgendwann ändern und vermehrt das Negative erwarten. Und mit dem vermehrten Erwarten des Negativen lädst du dieses Negative buchstäblich ein. Wenn ich Psalm 112, Vers 7 lese, dann muss ich immer an Hiob 3, Vers 25 denken. Und in Hiob 3, Vers 25 wird von Hiob selbst, lass es mich schnell finden hier, Hiob 3, 25 wird von Hiob selbst etwas sehr Bemerkenswertes gesagt, das eine Art Schlüssel ist zum Verständnis für alles, was Hiob widerfahren war. Und zwar sagt er, nachdem die Katastrophen schon hereingebrochen waren, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich, und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht, da kam das Toben. Insbesondere Vers 25, ich lese ihn noch einmal, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich, und wovor mir bangte, das kam über mich. Ist es nicht, was Hiob eigentlich sagt, dass er diese Dinge quasi wie vorwegnahm in seiner Furcht, in seiner Angst? Also so kann man es auf jeden Fall verstehen und auslegen, und so ist es auch viele Male verstanden und ausgelegt worden, dass Hiob sozusagen mit seiner eigenen Furchtsamkeit, mit seiner eigenen Angst, mit seiner negativen Erwartung die Tür geöffnet hat, so dass diese Dinge tatsächlich passieren konnten. Deswegen, wenn du dich dauernd fürchtest vor böser Nachricht, dann wundere dich nicht, wenn die böse Nachricht kommt. Ja, Pastor Manfred, da seid ihr jetzt wieder hier mit eurer Wort des Glaubenslehre bei der Bedeutung, ja, dass wir selber unseres Glückes Schmied sind und selber mit unseren Worten darüber entscheiden können und mit unseren Einstellungen, was uns geschieht im Leben. Aber weißt du, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig und in meinem Leben geschieht nur, was er will. Ah ja, ist das so? Dann haben wir es aber mit einem ziemlich launischen Gott zu tun, möchte ich einfach mal in den Raum stellen. Also wenn in meinem Leben ausschließlich und immer und absolut und ohne mein eigenes Zutun oder Verschulden das zustande gekommen ist, was Gott wollte für mein Leben, dann habe ich Mühe. Dann habe ich echt ein Problem mit diesem Gott. Und verstehst du, genau dort liegt der Hase im Pfeffer. Das ist der Grund, warum so viele Christen Gott Vorwürfe machen. Sie machen die Vorwürfe an die falsche Adresse. Sie sollten sich lieber mal im Spiegel betrachten und sich fragen, womit habe ich womöglich zugelassen, erlaubt, mitgewirkt, dass das überhaupt passieren konnte. Und bitte versteh das jetzt nicht in einem übertriebenen oder fatalistischen oder absoluten Sinn. Nicht alles, was dir widerfährt, muss von dir selbst verschuldet sein. Deswegen hast du ein Gehirn, einen Verstand bekommen, auch einen geistlichen Verstand bekommen und hast hoffentlich deinen Sinn erneuert. Nämlich, damit du im gegebenen Fall überlegen kannst, erwägen kannst, woran es liegt. Und wenn der Herr dir sagt, das hat nichts mit dir zu tun, es hat nichts mit dem zu tun, was du ausgesprochen hast, es hat nichts mit dem zu tun, was du vielleicht noch in dunklen Nächten befürchtet hast, ja, Halleluja, dann mach dir auch keine Vorwürfe deswegen. Und denke nicht dauernd, ja, aber ich habe irgendwo die Tür aufgemacht. Nein, dann war es nicht so. Aber wenn wir keinerlei Mühe aufwenden, unsere Zunge im Zaum zu halten, über unseren Angsthaushalt zu wachen, wenn man es so nennen kann. Manche Leute haben förmlich einen Angsthaushalt. So, was meine ich damit? Du hast noch einen Vorratsschrank mit Angst drin. Und wenn du dich lange genug nicht mehr gefürchtet hast, dann gehst du an den Vorratsschrank und denkst, also ein bisschen Angst, so eine Prise Angst im Leben, könnte mal wieder nicht schaden. Und es ist schon erstaunlich, wie oft, gerade heute Morgen habe ich in einem Facebook-Post bei jemand anderem, habe ich wieder einen Christen das Wort zitieren hören aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Nun, aber bitte, du musst einfach verstehen, das ist nach der alten Luther-Übersetzung zitiert und das ist einfach ein Punkt, wo man sagen muss, Luther hat sich geirrt. Es heißt nicht, in der Welt habt ihr Angst, sondern nach allen Regeln der griechischen Sprache und der Wortbedeutungen, die vorhanden sind, muss es heißen, in der Welt habt ihr Bedrängnis, nicht Angst, sondern in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wenn Jesus dann sagt, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, dann meint er nichts anderes als, mit mir zusammen könnt ihr auch diese Bedrängnis überwinden, ohne dass ihr euch jemals in oder wegen der Bedrängnis fürchten müsst. Macht das Sinn? Verstehst du, deswegen ist es so wichtig, dass du eine gute Bibelübersetzung liest. Preis sei dem Herrn. Böse Nachricht und übles Gerücht fürchtet er nicht. Jetzt kommt die zweite Ebene. Diese böse Nachricht kann auch einfach das üble Gerücht sein. Nämlich das, was irgendjemand über dich fälschlicherweise erzählt. Und ich würde sagen, also in meinem Leben zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr auch schon euren Anteil daran bekommen, ist das mindestens genauso groß und entscheidend wie die böse Nachricht. Böse Nachrichten kommen relativ selten, Gott sei Dank. Halleluja. Und ich bin überzeugt, es wird so bleiben. Aber übles Gerücht, dass du wieder über Dritte oder Vierte hörst, dass irgendjemand wieder irgendwas geredet hat über dich, über die Gemeinde, über deine Familie, über einen anderen Pastor, der dir lieb und teuer ist oder was es auch immer sein mag. Das habe ich in den letzten Jahren so oft gehört, dass ich wirklich die Nase voll hatte davon manchmal. Ich kann es euch sagen. Ich habe schon manchmal überlegt, es war nur eine Überlegung, ich würde das nie machen, aber manchmal denke ich halt in solchen Kategorien. Ich habe manchmal schon überlegt, mal einen offenen Brief in den Schaffhauser-Nachrichten zu schreiben, wo ich alle üblen Gerüchte richtig stelle, die in den letzten Jahren über unsere Gemeinde verbreitet worden sind. Nur ich weiß, erstens ist das viel zu teuer, weil wenn du einen offenen Brief wirklich als ganz- oder halbseitiges Inserat veröffentlichen möchtest in einer Zeitung, dann wird's richtig teuer. Und zweitens wäre es wahrscheinlich eher kontraproduktiv und die Leute würden dann erst recht denken, aha, er hat etwas zu verbergen. Ja, jetzt muss er sich auch noch öffentlich rechtfertigen. Aber Gott sei Dank für Psalm 112, Vers 7. Wir fürchten uns ganz einfach nicht vor üblem Gerücht. Halleluja. Und das ist so ein Punkt, wo ich den Dienst und das Leben von Kenneth Copeland so liebe. Und zwar hat er sich schon sehr früh in seinem Dienst, weil weißt du, wann immer du prominent wirst im Leib Christi, wann immer du es wagst oder dich traust, Dinge vielleicht ein bisschen anders zu lehren, als es üblicherweise geschieht, du nicht mehr so ganz zum Mainstream gehörst, dann kannst du Gift draufnehmen, dass die üble Gerüchte anfangen zu köcheln und zu kochen in der Gerüchteküche. Und er erzählt immer wieder einmal in Predigten, dass man manchmal mit einem Zeitungsartikel zu ihm kam und zu ihm gesagt hat, Bruder Copeland, hast du schon gelesen, was dieser und jener wieder über dich gesagt hat? Hast du gelesen, was in dieser Zeitung steht über dich oder den Dienst oder über Gloria oder sonst irgendetwas im Zusammenhang mit eurem Werk? Und Bruder Copeland sagt dann jeweils, ich will es gar nicht lesen. Ich will es nicht lesen. Ich nehme diese Zeitung, manchmal nimmt er dann die Zeitung an und legt sie auf den Boden seines Vogelkäfigs, ohne sie gelesen zu haben. Und ich glaube, das ist eine gute Strategie, wenn wir vom Umgang mit üblen Gerüchten reden. Warum sollst du dich aufregen oder dich fürchten vor dem, was andere Leute gelogenerweise oder mit Halbwahrheiten über dich verbreiten wollen? Wenn der Herr auf deiner Seite ist, und das ist er, Amen, dann musst du dich davor nicht fürchten, sondern Leute, die solche Dinge bewusst oder unbewusst in Umlauf bringen, werden quasi in ihre eigene Grube fallen, früher oder später. Und der Grund, warum das so ist, kommt jetzt im zweiten Halbvers, nämlich in Vers B, also Vers 7b. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Und dieses Fest hier, fest ist sein Herz. Und dieses Wort für fest ist im Hebräischen das Wort kuon und bedeutet sicher, fest, stabil, gesichert oder auch geebnet. Oh, es ist so wichtig, dass dein Herz geebnet ist. Dass dein Herz nicht eine Berg- und Talbahn ist. Denn wenn dein Herz eine Berg- und Talbahn ist, dann wirst du selber in deinem Leben eine Berg- und Talbahn erleben. Und unter der entsprechenden hebräischen Form, wo es hier erscheint, nämlich Nifal, bedeutet es insbesondere auch aufgestellt. Und zwar jetzt nicht aufgestellt im Sinne von fröhlich, Das mag zwar auch schön sein, aber das Wort aufgestellt bedeutet nur im übertragenen Sinn fröhlich, oder? Das weißt du schon. Okay. Aufgestellt, aufgerichtet, mit anderen Worten senkrecht oder aufrecht stehend, was hier wohl im Sinne von richtig ausgerichtet zu verstehen ist, nämlich auf Gott hin. Wie kannst du sicherstellen, dass dein Herz fest ist oder gefestigt ist, dass es auf den Herrn vertraut? Ganz einfach, mit dieser Wortbedeutung ausgedrückt, dann, wenn es ausgerichtet ist, und zwar richtig ausgerichtet auf den Herrn, Halleluja. Du könntest sagen, er hat ein aufrechtes Herz oder auch er hat ein senkrechtes Herz. Halleluja. Sagt man zwar nicht, aber mir gefällt es, ein aufgerichtetes Herz zu haben. Halleluja. Weißt du, du gib dich nicht zufrieden mit deinem Herz, das wie so ein Kuhfladen in der Wiese liegt. Amen. Manchmal kommt es dir ja so vor. Manchmal kommt es dir ja so vor, wie wenn dein Herz gerade wieder oder wie so ein Spiegelei in der Pfanne. Ja, also ein Spiegelei ist immerhin noch was Genießbares, mit dem Kuhfladen wollen wir lieber nichts zu tun haben. Ja, also gib dich nicht mit deinem Herz zufrieden, das quasi so wie so ausgeleert ist. Oder in meiner Kindheit und Jugend gab es manchmal neue Spielzeuge, wie es auch heute immer noch neue Spielzeuge gibt. Und da gab's einmal so in Ende der 70er Jahre den Slime. Kannst du dich erinnern an Slime? Und zwar kam der in so einer Box, nicht unähnlich dem, worin wir heute Pringle Chips haben. Und in dieser Box waren keine Pringle Chips, sondern war so ein Batzen Slime. Und diesen Slime, den konntest du irgendwo hinschmeißen und er ist nicht völlig auseinandergelaufen, er hat schon Form bewahrt. Aber es war dann eben wirklich Slime, er hat sich angefühlt wie Slime, ohne sich jemals aufzulösen. Du konntest ihn nehmen und ihn wieder in diese Box stecken und dann war es wieder dieser Batzen. Lass dein Herz nicht so sein, sondern lass dein Herz wie einen Baum sein, der aufgerichtet ist und in die Höhe geht. Halleluja. Weil es ausgerichtet ist auf den Herrn. Es vertraut auf den Herrn, heißt es hier. Und ich bin Gott so dankbar für die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, denn sie liest hier Elpizein Epikyrion. Und das bedeutet nichts anderes als, es hofft auf den Herrn. Halleluja. Lass dein Herz ein Herz sein, das auf den Herrn hofft. Gib die Hoffnung nicht auf. Lass dich nicht abbringen von dem, was der Herr als Hoffnung in dein Leben hineingelegt hat oder dir an den Horizont gestellt hat, als Ziel, als Vision. Preis sei dem Herrn. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Aspekt des gefestigten Herzens, nämlich in Vers 8. Versorgt. Jetzt muss ich ganz kurz, David, wie heißt es hier in der normalen Elberfelder Übersetzung? Ja, Vers 8. Sein Herz ist getrost. Es fürchtet sich nicht. Oder in den englischen Übersetzungen ist es teilweise noch deutlicher zu sehen, dass sie diesen Vers 8 wie als eine Ausführung oder Bestätigung von Vers 7 verstehen und fast mit einem Synonym für Festigkeit übersetzen. Aber interessant ist, das Wort, welches hier erscheint, in Vers 8 ganz am Anfang, ist nämlich das Wort Chamak. Chamak, und Chamak bedeutet unter der entsprechenden hebräischen Form unterstützen, versorgen oder ernähren. Die übliche Übersetzung mit beständig ist sein Herz, hier habe ich sie auch, geht ein wenig an der Bedeutung dieses Wortes vorbei. Es handelt sich nicht um eine Wiederholung der vorigen Aussage, sein Herz ist fest, sondern um einen wichtigen zusätzlichen Aspekt, nämlich, dass sein Herz gut versorgt und wohlgenährt ist. Halleluja. Wie kannst du denn sicherstellen, dass dein Herz fest wird und aufgerichtet wird? Weißt du, im Pflanzenreich ist es so, wenn eine Pflanze zu wenig Nahrung bekommt, dann lässt sie ganz schnell Köpfchen hängen. Das werdet ihr vielleicht heute, wenn ihr einen bekommt, ich hoffe, dass ihr einen bekommt, alle ihr lieben Mütter, mit eurem Muttertagsstrauß so erleben, wenn ihr den nicht wieder ins Wasser stellt und entsprechend für ihn sorgt, dann werden die Blümlein ganz schnell die Köpfe hängen lassen. Mit anderen Worten, sie brauchen Nahrung, damit sie aufrecht stehen können. Und so braucht auch dein Herz Nahrung, Substanz, die ihm zugeführt wird, damit es aufgerichtet sein kann und auf den Herrn vertrauen kann und seine Hoffnung auf den Herrn setzen kann, auch wenn die Hoffnung verzieht. Deswegen habe ich übersetzt mit versorgt und wohlernährt ist sein Herz. Halleluja. Versorgt und wohlernährt ist sein Herz. Und ich hoffe, du stimmst mir zu, dass du einen großen Anteil dazu beizutragen hast, dass dein Herz gut versorgt und wohlernährt ist. Denn der Herr wird dir nicht stetig und auf unbestimmte Zeit hinaus und bis du alt und grau wirst, das Wort Gottes in den Mund schieben, portionchenweise. Sondern je reifer, je mündiger du wirst oder werden möchtest, desto mehr bist du selber dafür verantwortlich, dass dein Herz gut versorgt und wohlernährt ist. Du musst ins Restaurant kommen, wenn du essen möchtest. Stell dir einfach mal eine Gesellschaft vor, wo jeder nur im Restaurant ist. Wie das ja in Amerika zum Teil beinahe der Fall war. Ich glaube, heute ist es auch nicht mehr so, aber früher war das zum Teil so. Wann immer es gemeinsame Essen gab, ist man in irgendein Restaurant gefahren. Deswegen gibt es auch so viele Restaurants und Restaurantketten in Amerika. Stell dir einfach mal vor, die einzige Möglichkeit, dich ernährungsmäßig zu versorgen, wäre, dass du in ein Restaurant gehen musst. Und von denen gibt es eine ganze Menge im Land. Und aus irgendeinem Grund, entweder du wüsstest es nicht oder du willst es nicht wahrhaben oder du bist sogar zu faul, um ins Restaurant zu gehen, dann wärst du allein schuldig daran, wenn du verhungerst. Amen. Das Allermindeste, was man von dir erwarten kann, ist, dass du dorthin gehst, wo man dich mit Nahrung versorgt. Und das ist, ihr ahnt es schon, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die Gott gesetzt hat. Eine Gemeinde, man könnte es ein bisschen vergleichen. Bitte dehn diesen Vergleich nicht zu weit aus. Man könnte eine Gemeinde ein bisschen mit einem Restaurant vergleichen. Ohne dass man jetzt alle Einzelheiten da überträgt, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit jemandem, der tatsächlich ein Restaurant hatte, über Gemeinde und Gemeindebau und so geredet. Und er hat dauernd diesen Vergleich gezogen und dachte, er steht quasi in meinen Schuhen, nur weil er weiß, wie man ein Restaurant führt oder halbwegs weiß, wie man ein Restaurant führt. Aber weit gefehlt. Verstehst du, in einem Restaurant kannst du vieles tun, um deine Gäste anzulocken und auch bei dir zu halten, was du in einer Gemeinde niemals wirst tun können. In einer Gemeinde kannst du nicht das Wort Gottes punchen, nur weil die Leute nicht bereit sind, den Preis für eine richtige Flasche Wein zu bezahlen. Amen. Du kannst keine falschen Steaks auf den Teller legen, nur weil die Leute zwar Steak essen wollen, aber nicht bereit sind, den richtigen Preis zu bezahlen für ein Black Angus. Hallo? Das kannst du in der Gemeinde einfach nicht tun. In einem Restaurant, wenn du keinen Koch mehr hast, kannst du immer noch irgendwelche Tiefkühlmenüs auftauen und ins heiße Wasser schmeißen oder in den Auftauapparat oder was auch immer es da gibt, in den Ofen. Und die meisten Gäste werden es vielleicht nicht mal merken. Aber in einer Gemeinde kannst du die Leute nicht mit Tiefkühlkost abspeisen. Weißt du? Also natürlich nicht im tiefgekühlten Zustand, sondern eben aufgewärmt. Das ist nicht, was der Herr will für eine biblische, neutestamentliche Gemeinde, sondern deswegen will der Herr Köche ausbilden und Wirte ausbilden, die es verstehen, ihren Gästen etwas vorzusetzen, wofür es sich lohnt, gekommen zu sein und wofür es sich auch lohnt, einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Nicht in Form von Geld nur, sondern auch in Form von Bereitschaft, zum Beispiel einen Weg auf sich zu nehmen. Ich bin so stolz auf unsere Gemeinde diesbezüglich, dass wir Leute haben, die fast von Stuttgart herkommen, um an unseren Gottesdiensten hier teilzunehmen. Halleluja. Seid herzlich gegrüßt, Familie sowieso, aus Holzgerlingen heute Morgen. Ich weiß schon, wie ihr heißt, aber ich wollte es jetzt nicht öffentlich sagen. Preis sei dem Herrn. Versorgt und wohlernährt ist sein Herz. Er oder es, also das ist offen im Hebräischen, er fürchtet sich nicht, das ist die logische Folge davon, wenn dein Herz versorgt und wohlernährt ist, oder es, nämlich das Herz selbst, fürchtet sich nicht. Weißt du, wenn dein Herz richtig fett ist, wenn dein Herz richtig wohlgenährt ist, wenn dein Herz richtig aufrecht steht, dann wird es schwierig für den Teufel, mit Furcht zu kommen. Das labbrige Herz ist insbesondere in Gefahr, von zusätzlicher Furcht angesteckt zu werden, so dass es noch breiter wird und noch schwammiger und schwabriger wird. Aber das gefestigte Herz weiß schon, wie es mit solchen Pfeilen umzugehen hat, die da immer wieder einmal geflogen kommen an Furcht oder seltsamen Vorstellungen oder bösen Erwartungen oder was da eben sein mag. Er fürchtet sich nicht und Auch das ist wieder im Griechischen der Septuaginta besonders stark. Und zwar heißt es im Griechischen hier, der Septuaginta, u me phobete. Und das kannst du übersetzen mit, er wird sich auf keinen Fall oder unter keinen Umständen fürchten. Also ein betontes Nicht. Halleluja. Bis er herabsieht auf seine Feinde. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, ja, musste das jetzt noch sein? Also es ist doch schön, wenn es uns gut geht. Warum muss man jetzt auch noch was über die Feinde gesagt haben? Muss man denn den Feinden immer auch noch eins auswischen, Pastor Manfred? Warum liest die Bibel so? Nun, es kommt noch dicker am Ende des Psalms. Aber auch hier wird es schon gesagt, bis wir herabsehen auf unsere Feinde. Haben wir Feinde in diesem Leben? Amen. Die haben wir. Und ich rede jetzt nicht insbesondere von menschlichen Feinden, die mag es auch geben, aber die lieben wir. Amen. Wir lieben unsere Feinde gemäß dem Wort von Jesus. Aber es gibt eine Art von Feinden, die wir nicht lieben. Nämlich die dämonischen Feinde, die wir haben in der unsichtbaren Welt. Und die hat jeder Christ, ob es dir passt oder nicht. Du hast unsichtbare Feinde, die gegen dich arbeiten, die dein Heil in Frage stellen wollen, die deine Berufung abschneiden wollen, die dein Leben kurz halten wollen, die dich überhaupt berauben und kurz halten wollen. Jeder hat das. Aber auf diese Feinde sollst du irgendwann herabsehen können. Die Feindesliebe darf nicht so weit gehen, dass du sogar diese Feinde noch liebst und irgendeine religiöse Entschuldigung findest dafür, warum die Dinge so schlecht stehen in deinem Leben. Etwas anderes sind nämlich diese Ausreden, die viele Christen haben, eigentlich nicht als eine völlig irregeleitete Feindesliebe. Du liebst doch deinen Feind, wenn du ihn gewähren lässt. Aber deine dämonischen Feinde solltest du nicht gewähren lassen, sondern du solltest darauf hinarbeiten und den Herrn bitten darum, dass du am Ende herabsehen wirst auf deine Feinde. Halleluja. Und wenn du herabsiehst auf deine Feinde, dann muss das eines von zwei Dingen bedeuten, nämlich entweder, dass du erhöht worden bist oder dass sie erniedrigt worden sind. Und ich schlage vor im biblischen Kontext, dass beides der Fall sein wird. Halleluja. Und das erinnert mich an 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. 1. Petrus 5, 6 und 7. Denn vieles von dem, was wir heute Morgen angeschaut haben, hat ja sowieso etwas zu tun mit sich Sorgen. Oder? Sich Sorgen bedeutet nichts anderes als sich fürchten vor böser Nachricht. Aber Petrus sagt in 1. Petrus 5, 6 und 7, lasst euch nun unter die mächtige Hand Gottes erniedrigen, damit er euch erhöhe zum rechten Zeitpunkt. Halleluja. Und wenn du erhöht worden bist zum rechten Zeitpunkt, dann kannst du sicher sein, dass du von deinem Punkt der Erhöhung aus herabsehen kannst auf deine Feinde. Indem ihr alle eure Sorge, oder man könnte auch sagen, alle eure Befürchtungen, entschieden auf ihn werft. Denn er sorgt in jeder Hinsicht für euch und das, was euch betrifft. Halleluja. Das ist es, was geschehen wird aufgrund von Psalm 112, Vers 8, damit du herabsehen kannst auf deine Feinde. Und dann mach einfach mal ein Jubeltänzchen. Halleluja. Gell, David, wir machen ab und zu ein Jubeltänzchen, wenn wir mal wieder herabgesehen haben auf unsere Feinde. Glory. Also du solltest niemals deinen Blick erheben müssen und alles, was du siehst, ist, dass du von Feinden umstellt bist. Sondern das Ziel, die Absichten des Herrn gehen immer dahin, dass du herabsehen kannst auf deine Feinde. Und zwar, wenn irgendwie möglich, schon in diesem Leben. Ja, es ist mir bewusst, du wirst in deinem Leben niemals auf alle deine Feinde herabsehen können. Aber nach Möglichkeit, so oft wie möglich, für so lange wie möglich, möchte der Herr, dass du schon in diesem Leben wirst herabsehen können auf deine Feinde. Damit kommen wir zu Vers 9. Wo es heißt, er streut aus, gibt den Armen. Also ich habe diesen Psalm nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist immer wieder dazu kommt, diese Verflechtungen vorzunehmen zwischen dem Charakter, dem Wesen einer Person, gerade auch im Hinblick auf Freigiebigkeit, dem Verhalten gegenüber anderen Menschen, Bedürftigen, seiner Barmherzigkeit und all diesen Dingen, und seinem Geschick im Leben. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist immer wieder darauf kommt, aber er kommt immer wieder darauf. Das sollte uns etwas zeigen und etwas sagen. Nämlich, dass es nicht egal ist, wie du zum Beispiel mit deinen Finanzen umgehst. Dass es nicht egal ist, wie viel du gibst. Dass es nicht egal ist, wohin du gibst. dass es nicht egal ist, wie du über Arme denkst. Und zwar meine ich jetzt nicht die Armen im globalen Sinn, die tun allen leid, die tun jedem von uns leid, oder? Sondern die Armen, die du ganz konkret vor deiner Tür hast, denen du tatsächlich helfen könntest, weil man zum Beispiel mit einer entsprechenden Nachricht zu dir gekommen ist. Er streut aus, gibt den Armen. Wir hatten relativ am Anfang dieser Krisenzeit, hatten wir sind ja mit vielen Leuten, Pastoren und so weiter auch verbunden und haben in der Vergangenheit und auch aktuell immer noch ist das so, dass wir viele unterstützt haben und noch unterstützen, finanziell, wirtschaftlich, mit Gebet, mit Predigten und so weiter und so fort, ist uns zugetragen worden über jemanden, dass da eine finanzielle Not ist in Bezug auf eine Sache. Und nach 2-3 Tagen, und meine Frau hat dann die Initiative ergriffen, aber ich hatte es eigentlich auch schon gedacht, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, aber ich bin da manchmal nicht so, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen zu lahm manchmal in diesen Dingen. Aber meine Frau ist immer sehr schnell und lebendig und aufmerksam, was das Hören auf den Herrn anbelangt in dieser Hinsicht. Haben wir uns entschieden, mit dem, was wir haben und was wir auch selber natürlich brauchen können und brauchen, dieses Anliegen zu unterstützen und dem zu begegnen. Und das kommt einem Ausstreuen an die Armen gleich. Ja, kennt ihr denn buchstäblich Arme, Pastor Manfred, die hungern müssten, wenn ihr nichts gibt? Nun, die Frage ist immer, wie du den Begriff arm definierst. Verstehst du, arm ist aus meiner Sicht und ich glaube auch aus der Sicht der Bibel, jeder, der sich in einer Zwangslage befindet, aus der er aus eigener Finanzkraft oder wirtschaftlichem Vermögen nicht herauskommen kann. Das ist ein Armer. Und wenn du an einen solchen herangeführt wirst oder der Herr dir einen solchen zeigt oder du von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht wirst, dass da ein solcher ist und steht in deiner Macht, etwas dagegen zu tun, dann solltest du das sehr wohlwollend in Erwägung ziehen. Natürlich immer unter der Führung des Herrn, versteht mich recht. Ich sage nicht, dass du jedem einfach geben sollst, ohne es geprüft zu haben. Und das geht es nicht. Das sagt auch das Wort Gottes niemals. Er streut aus, gibt den Armen, wo immer sich Gelegenheit dafür bietet. Und jetzt noch einmal, seine Gerechtigkeit besteht für immer und ewig. Also auch darin wieder, schon wie in Vers 3, wie wir letztes Mal bereits gesehen haben, wenn du denn ausstreust und es den Armen gibst, dann hast du so und so viele Verheißungen, die darauf stehen. Lasst mich auch das noch kurz anschauen hier. In Fußnote 8, eine weitere wichtige Eigenschaft des Gottesfürchtigen ist, dass er das Geben an die Armen nicht vergisst, welches große Verheißungen im Wort Gottes hat. Vergleiche Sprüche 19, Vers 17, 22, 9, 28, 27 und 29, 14. Und an all diesen Stellen wirst du sehen, dass der Herr es sich nicht schenken lässt, wenn du für ihn quasi mithilfst oder dich zur Verfügung stellst, Dinge den Armen zukommen zu lassen, die ihnen im Moment auf anderem Weg nicht zukommen könnten, sondern du wirst einen Lohn dafür haben. Heißt das jetzt, dass wir nur deswegen den Armen geben, weil wir einen Lohn dafür erwarten? Nein, natürlich nicht. Aber wir sollten auch nicht so ober, super, mega, über, hyper fromm werden, dass wir sagen, nein, 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 ich will nichts wiedersehen. Ich erwarte keine Ernte. Ich erwarte keinen Lohn. Wo doch das Wort Gottes dir selbst einen Lohn zusagt. Und während du das tust, während du in dieser Erwartung bist, das Richtige tust und das Richtige erwartest, wird deine Gerechtigkeit bestehen bleiben. Und zwar für immer und ewig. Du brauchst auch hier wiederum keine Angst zu haben. Deine Gerechtigkeit könnte Schaden nehmen durch irgendetwas, womit der Herr dich segnet. Halleluja. Ich weiß nicht, warum manche Leute auf diese verdrehten Ideen kommen, dass ihnen irgendetwas Gutes, das vom Herrn kommt, womöglich ihre Gerechtigkeit streitig machen könnte oder verunreinigen könnte. Nun, wenn du dich wirklich nur dann gerecht fühlst, wenn du gar nichts hast, dann bring das, was du noch hast, zu uns. Wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und der letzte Teil dieses Verses, sein Horn ragt auf in Ehre. Und auch dieses letzte Wort hier für Ehre ist wiederum das hebräische Kabod. Und Kabod ist so ein ein zweigeteiltes Wort. Du kannst es mit Ehre übersetzen und es ist hier sicher auch richtig mit Ehre übersetzt. Aber gemäß dieser Regel, die ich schon erwähnt habe, the law of first mention, das Gesetz der Auslegung der ersten Erwähnung eines Begriffs, weißt du, wo du dieses Wort Kabod zum ersten Mal findest? Du findest es zum ersten Mal in 1. Mose 31, Vers 1, wo von dem Reichtum die Rede ist, den Jakob erlangt hatte und von dem seine Feinde sagten, dass er ihn auf Kosten Labans erwirtschaftet hätte. Nicht einfach nur Ehre immaterieller Art und Natur, sondern Ehre / Reichtum oder Ehre, die in Reichtum resultiert. Und deswegen habe ich hier übersetzt, sein Horn ragt auf in Ehre und Reichtum. Und frag mich jetzt bitte nicht, was ist mein Horn, Pastor Manfred? Das ist ein Bild. Ich würde sagen, das ist einfach ein Bild dafür, dass der Herr dich als ganze Person und das, was von dir zu sehen ist, auch, dass er das aufrichten möchte in Ehre, dass er dich zu Ehren kommen lassen will und dass diese Ehre nicht nur eine immaterielle Ehre eben ist, sondern auch in äußerem, sichtbaren Reichtum resultiert. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Und jetzt kommt noch ein Anhängsel, dann bin ich dann auch fertig. Ein Anhängsel, wo wir wieder denken könnten, ja, was soll ich jetzt damit? Mir genügen die Verse 1 bis 9. Aber in Vers 10 heißt es, der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Ja, muss jetzt auch noch was über den Gottlosen gesagt werden. Wir wollen doch nicht, dass der Gottlose sich ärgert. Der Gottlose soll doch auch zur Buße kommen durch die Güte Gottes. Ja, aber wenn er es nicht tut, wenn er es nicht tun will, dann wird er sich eben ärgern über den Segen, den du erfährst. Darüber, dass es dir mitten in Umständen gut geht, wo es allen anderen schlecht geht. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und verzagen. Das Wort für verzagen hier ist besonders interessant. Es ist nämlich ein Wort, das eigentlich schmelzen oder wegschmelzen bedeutet. Und wir machen euch auch die Übersetzung natürlich hier vom Psalm 112 zugänglich. Ab nächster Woche, irgendwann wird er auf unserer Webseite sein. Wenn du ihn schon jetzt möchtest, dann schreibe eine E-Mail an info@glaubenszentrum.ch. Dann kann man dir den als PDF schnell anhängen und dann hast du es gleich. Und in der entsprechenden Fußnote wirst du sehen, dass dieses Wort eben schmelzen bedeutet. Und es kommt zum ersten Mal vor, dort, wo darüber berichtet wird, was mit dem Manna geschah, wenn die Sonne des Tages das Bild übernommen hatte. Wenn das Manna nicht abgeerntet wurde oder eingesammelt wurde, besser gesagt, dann schmolz das Manna weg. Und so wie das Manna wegschmolz, wenn es keine Verwendung fand, so wird der Gottlose wegschmelzen. Vor dem Segen, vor der Bewahrung, vor dem Schutz, vor der Ehre, die der Herr in dein Leben bringt. Jetzt sagst du, ja, aber darüber will ich mich nicht freuen, Pastor Manfred. Du solltest dich aber darüber freuen, denn der Herr tut es. Sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen, verzagen, wegschmelzen. Das Verlangen der Gottlosen wird vernichtet. Eigentlich zeigt uns das, wenn du es nämlich genau liest, es geht gar nicht so sehr darum, dass der Gottlose verdirbt oder umkommt, sondern das, was er selber begehrt, wird nicht zustande kommen. Darin wird er verzagen. Er wird sehen, dass du gesegnet bist, dasselbe wollen, es aber nicht vollbringen können und deswegen verzagen oder wegschmelzen. Das Verlangen, das Begehren der Gottlosen wird zunichte werden. Und auch das Wort für vernichten hier ist sehr interessant. Es bedeutet nämlich nichts anderes als zu Schanden werden, umkommen, ja, verderben auch im letztendlichen und ewigen Sinn. Und wenn der Gottlose nicht umkehrt in seinem Verlangen, dann wird sein böses Verlangen letzten Endes dazu führen, dass er selbst auch apolloumi, wie es im Griechischen heißt, tatsächlich umkommt und verdirbt. Aber das ist nicht der Hauptinhalt dieses Verses für uns, aber es ist ein Grund, warum wir auch nicht aufhören, den Gottlosen zu warnen, von seinen Wegen Abstand zu nehmen und umzukehren zu dem Gott, der lebendig ist, der segnet, der vergibt, der wieder aufrichtet, der zu Ehren bringt, der versorgt in der Wüste und in der Hungersnot und der dich zum ewigen Andenken macht. weil du ein Gerechter bist. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt für diesen wunderbaren Psalm 112. Danke für all das, was du da hineingelegt hast. Vater, und ich bitte dich für jeden Zuhörer heute Morgen, für jeden Zuschauer und für jeden Leser, der diesen Text noch in der Zukunft in die Hände bekommt. Ich bitte dich, Vater, dass der Funke springt, dass es überspringt, das, was du uns geben möchtest, Vater, an Segen, an Bestätigung, an Grundlage, an Fundament, auf dem wir uns bewegen können. Das ist es, was ich dich bitte, Vater. Halleluja. Dass wir wie Terebinten der Gerechtigkeit sein können, gepflanzt auf dem Libanon. Dass wir sein können wie Zedern im Hause unseres Gottes. Halleluja. Und dass wir so gesegnet sein können mit inneren und auch mit äußeren Segnungen, dass die Welt erkennt, dass du gut bist und dass du ein Gott bist, der zu fürchten ist. Halleluja. In dem wunderbaren Namen Jesus. Amen und Amen.